Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Was für eine Leitzinssenkung gibt die Europäische Zentralbank am 12. September bekannt? Das ist das Hauptinteresse der heutigen Sendung und ja, ich würde sagen, seit ein paar Wochen das Hauptthema für Sandro Marino, der Anlagechef der BKB. Ob wegen dem gerade schon schlaflose Nacht hat, werden wir jetzt erfahren. Er sitzt hier mir gegenüber. Ich sage ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Das ist Prime Invest. Herr Marino, wie steht es um Ihren Schlaf?
Guten Tag, Herr Keller. Um meinen Schlaf steht es relativ gut. Es ist jetzt auch wieder kühler, von dem her schläft man wunderbar. Ja, der September, wir haben es ja schon in dem Sinn antizipiert, aber jetzt ist es soweit. In dieser Woche am Donnerstag ist die Europäische Zentralbank dran mit einem Zinsentscheid, regulären Zinsentscheid am Donnerstag. Und wir erwarten eine Zinssenkung um ein Viertelprozent vom Leitzins. Das ist Konsensus, wird also erwartet im Markt und spiegelt den Umstand, dass die Inflation jetzt nur noch wenig über 2% ist. In Deutschland die letzten Inflationsdaten für Juli sogar unter 2%. Also wir haben das Problem Inflation relativ weitgehend überwunden. 2% ist immer noch einiges in der Inflation, aber der Trend könnte eigentlich auch noch weitergehen, dass die Inflation wirklich in das Band zwischen 1 und 2% zurückgeht. Also was in der Schweiz schon Realität ist, zeichnet sich für die Eurozone auch ab.
In Ihrem Newsletter, den Sie einmal in der Woche auf bkb.ch veröffentlichen, nennen Sie in diesem Zusammenhang die Achillesferse von der Eurozone mit besonderem Schwerpunkt Automobilsektor. Was meinen Sie mit dem genau?
Ja, der Zusammenhang? Ja, also man hat das Problem eigentlich schon lange, oder? Seit im Prinzip das Ganze, die letzten Jahrzehnte, hat sich jetzt das Wachstum vom Welthandel eigentlich verlangsamt. Oder der Welthandel ist mit der Globalisierung jahrzehntelang seit Mitte der 80er Jahre rasant gewachsen. Jetzt ist der Welthandel natürlich eine wichtige Komponente vom globalen Wirtschaftsgeschehen. Aber die Grösse vom Welthandel kann relativ zum Wirtschaftswachstum nicht immer doppelt so schnell wachsen. Irgendwann wäre ja dann alles Welthandel und das ist nicht plausibel. Also irgendwo gibt es eine Sättigung und die dürfte eigentlich jetzt erreicht sein. Und das heisst eben, das exportorientierte Modell mit steigenden Wachstumszahlen beim Export mit den Schwellenländern, mit Produktionsstandorten, die dazukommen außerhalb der EU oder außerhalb von Deutschland oder außerhalb der Schweiz oder Frankreich. Also das Modell kommt einfach an eine Grenze, oder? Und die ist absehbar. Und das bedeutet eben, dass das Wachstummodell Deutschland, aber auch für andere Länder in der EU, kommt so ein bisschen in eine Stagnation. Und das sieht man an den schwachen Wachstumszahlen und am Wachstumsproblem, wo wir in Europa haben. Das hat auch mit der Demografie zu tun. Das hat auch mit einem strategischen Nachteil bei den Energiekosten zu tun, wo nicht nur Deutschland betrifft, sondern die Europäer als die EU als Ganzes, weil wir halt viel Energie müssen importieren, im Gegensatz zu den USA zum Beispiel. Und in dem Sinn ist die Wettbewerbsfähigkeit von der EU ein Thema. Und zufällig ist heute der Bericht von der EU-Kommission zu dem Thema rausgekommen, wo Mario Draghi unterschreibt und das Vorwort dazu schreibt. Und das ist auch in den Medien heute sehr stark kommentiert worden, wo eben das chronische Problem von der Wachstumsschwäche in Europa kommentiert wird und eben auch aufgezeigt wird, was wären sozusagen strategische Massnahmen, um dem Wachstumsproblem zu begegnen.
Haben Sie es schon lesen? Was sind so die wichtigsten Aussagen? Hallo, hört Sie.
Ich habe es in den Medien gehört und der Bericht liegt hier auf dem Tisch. Ich habe schon ein paar Zusammenfassungen und Elemente können lesen. Es stehen ja eigentlich drei Aspekte im Vordergrund. Oder zum einen die Investitionen, die halt mit einer relativ konservativen und vorsichtigen Fiskalpolitik halt schwer zu finanzieren sind. Oder? Die Amerikaner werfen da quasi das Geld mit beiden Händen nicht zum Fenster raus, aber investieren viel und verschulden sich auch sehr stark. Die Amerikaner machen das einfach, die haben keine Schuldenbremse. Die Europäer sind da sehr viel zurückhaltender, haben auch nationale Budget, das sie einhalten müssen, und die sind sich recht strikt. Oder? Und da sehen wir mal einen Unterschied zwischen den USA und der Eurozone. Dann sind die Energiepreise ein Thema, wo halt das Vielfaches höher sind in Europa als zum Beispiel in den USA. Dann haben wir auch demografische Probleme in der EU, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Also Alterung von der Bevölkerung, Schwierigkeiten bei der Wahl von einer wirtschaftlich, sage ich jetzt mal, vorteilhaften Einwanderungspolitik. Dann auch bei der Innovation, oder? Man sieht, die digitale Revolution, die kommt immer ein bisschen von den USA, jetzt auch mit der KI. Da gibt es jetzt wenig bekannte, grosse, börsenkotierte europäische Player, die in der Chips-Herstellung oder in der KI im Allgemeinen das schon kommerziell erfolgreich umsetzen. Und dann nicht zuletzt ist Krieg in Europa, in der Ukraine seit Jahren. Und sozusagen die Absicherung von Europa durch die Amerikaner ist durch den Trump mal relativ spektakulär infrage gestellt worden. Und die Europäer müssen sich vielleicht stärker auf eine eigene Verteidigungs- und Rüstungspolitik einstellen. Und das sind alles so Lücken, die in diesem Bericht halt, oder Herausforderungen, die in diesem Bericht recht fundiert und ausführlich dargestellt sind.
Wir haben einen Punkt jetzt noch nicht vertieft. Der Automobilsektor habe ich Sie noch gefragt. Die stolzen deutschen Autofirmen, VW, der Top-Brand. Ja. Ist denn das jetzt ein Anleger, Finger weg, und warum?
Ja gut, der Aktienkurs hat natürlich auch gelitten unter dieser Entwicklung. Und die Aktie, das Unternehmen Tesla ist an der Börse mehr als 10-mal so viel wert wie das Unternehmen VW, oder? Das hat man vor 15 Jahren oder 10 Jahren auch nicht gedacht. Das ist irgendwie ein Spinner gewesen, der Elon Musk, der 2008 irgendwelche Autos zusammengebastelt hat, wo die Hälfte davon nachher nie gelaufen ist, weil es nicht funktioniert hat bei der Auslieferung. Und heute ist das ein globaler Mitbewerber. Jetzt redet man in Deutschland über die mögliche Schliessung von zwei Werken im Herzland von VW. Und das sind schon Symbole und Zeichen, dass herausfordernde Zeiten da sind, oder, für die deutsche Automobilindustrie. Und wenn man auch die makroökonomischen Zahlen für die Industrieproduktion anschaut in Europa, dann sieht das im Moment eher düster aus. Also es ist eine schwierige Phase, und das sind globale Entwicklungen. Es ist so ein bisschen eine Sättigung von der Globalisierungsdividende, wo wir jetzt die letzten 20, 30 Jahre halt in Europa davon profitiert haben. Und jetzt kommt halt eine neue Phase, und man muss die Herausforderungen halt wieder angehen. Oder? Also nützt nichts zu jammern. Man muss halt dann entsprechend auch das machen, was erfolgsversprechend ist.
Aber auch, dass ich das verstanden, das sind an sich total unattraktive Titel. Also die ganze Europa-Titel, die ganzen Branchen, die wir hier jetzt eigentlich streifen, das sind alle Finger weg.
Das ist immer so eine Sache, oder? Ich meine, was erfolgreich ist, ist teuer. Also Nvidia ist mega erfolgreich. Das ist Amerika. Aber die Aktie ist auch extrem hoch bewertet. Jetzt kann man sagen, die VW-Aktie ist vielleicht zu billig jetzt, oder? Und es ist immer eine Frage von der Perspektive, vom Zeithorizont, von der vertieften Analyse, die man macht. Es ist immer gefährlich, wenn man das meidet, was gerade negativ in den Schlagzeilen ist beim Investieren, und immer das kauft, was positiv in den Schlagzeilen ist. Also wenn man immer nur auf die Schlagzeilen der Zeitungen hört, um Aktieninvestments zu tätigen, dann ist man auch nicht so erfolgreich. Also man muss das ein bisschen sorgfältiger analysieren. Sicher hat die deutsche Automobilindustrie im Moment grosse Herausforderungen, ist eine Tatsache.
Gut, wechseln wir nach Amerika, da geht es auch um Leitzinssenkungen. Dort sind Sie ja jetzt fast schon, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, euphorisch.
Euphorisch? Nein, nach langer Wartezeit kann man sagen, müsste jetzt also nächste Woche dann, am 18. September, am Mittwoch, übernächsten Mittwoch, müsste es dann endlich so weit sein. Übrigens, Ferrari-Aktie ist mega erfolgreich in Europa.
Okay. Es gibt immer einen, der noch ein Erfolg hat, wenn andere
haben. Das ist ein extremer Überflüger, oder? Jetzt rein aktientechnisch. Also es gibt Licht und Schatten.
Das ist, weil die Fußballer zu viel verdienen, obwohl sie gar nicht so gut shooten. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, also jetzt interessant, Sie schreiben im Newsletter, dass Sie bei den US-Unternehmensanleihen eine Aufstockung von den Positionen in die Tat umgesetzt haben. Genau. Hey, was ist der Zusammenhang?
Ja, wir haben das relativ lange auf der Watchlist gehabt, also es war bei uns unter Beobachtung gewesen, also US-Dollar Unternehmensanleihen von Unternehmen mit guter Bonität. Also wir reden von Investment Grade, also grosse US-amerikanische Unternehmen mit guter Bonität, wo dann ein Zinsniveau im Bereich von 4 oder 4,5% möglich ist, also in Dollar. Und weil es in Dollar ist, haben wir natürlich immer auf den Wechselkurs geschaut, Dollar-Schweiz, weil unsere Rendite muss am Schluss in Schweizer Franken gemessen werden. Und jetzt mit dieser Dollarschwäche, wo ein bisschen überraschend gekommen ist, oder nicht überraschend, jedenfalls mit den Zinssenkungen, haben wir zwei Faktoren. Der Dollar ist jetzt aus unserer Sicht vergleichsweise günstig und wir haben die Perspektiven auf Zinssenkungen. Und beides spricht ja für Dollaranlagen bzw. für Zinsanlagen in Dollar, weil fallende Zinsen heisst ja steigende Obligationenpreise. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, eine kleine Adjustierung zu machen bei der Obligationenposition. Also rund 1-2% von der Anlagen, von der Liquidität in die US-Dollar-Obligationen umgeschichtet. Aufgrund von der Perspektive bei den Zinsen und aufgrund vom Dollarkurs.
Dollarkurs stand heute Montag 84 Rappen, korrekt?
Dort umeinander. Ja, ich habe nicht mehr geschaut heute Morgen, aber am Freitag war es bei 84 Rappen. Ja.
Das ist für ältere Semester oder Zuhörer vielleicht auch unvorstellbar, wo noch ja, den Dollar erlebt haben, vielleicht bei 4 Franken, ich weiß nicht. Haben Sie das auch noch erlebt?
4 Franken kann ich jetzt nicht erinnern, aber nahe bei 2 Franken wahrscheinlich ja, schon. An den Euro kann ich mich auch erinnern, er war mal bei 1,60, jetzt ist er bei 94 oder unter 94 sogar. Und das ist natürlich der Lauf der Dinge, weil die Inflation ist halt in der Schweiz in Franken gemessen für einen Schweizer Warenkorb. Die Teuerung ist tiefer als in den USA und in der Eurozone. Und deswegen sieht man halt, dass der Franken sozusagen immer stärker wird, nominal, oder? Also er wird quasi, es gibt immer mehr Fremdwährung für einen Franken, wenn man lang genug wartet. Also nach 10, 20, 30 Jahren findet man, das ist ja nichts mehr wert. Aber das ist natürlich eine nominale Betrachtung, wo man nur Zahlen anschaut. Man muss ja dann schauen, wie sich die Kaufkraft entwickelt und wie sich die Löhne entwickeln im anderen Land. Die Löhne steigen dann auch schneller, oder? Weil Kaufkraft bleibt ja dann, Kaufkraft ist ja dann nicht so weit auseinander. Also die Amerikaner sind ja nicht arm, nur weil der Dollar jetzt unter 1 Franken kostet. Das heisst, es ist halt, die Währung drückt halt nominal nicht das Richtige aus und man muss eigentlich real schauen. Und darum ist man dann eigentlich überrascht, dass der nominale Wechselkurs plötzlich so tief ist. Nach 10 Jahren oder nach 15 Jahren.
Das führt uns schnell in ein komplexes Thema rein. Gehen wir doch noch weiter. Ich rede noch ganz kurz über die SNB. Wir haben es schon letzte Woche besprochen. Leitzinssenkung wird erwartet um 0,25% durch Standby. Da hat sich nichts geändert, oder?
Ja, das geht jetzt noch 2 Wochen. Ende September dann der Zinsentscheid von der SNB. Und auch da ist, was ich sehe, der Konsensus, dass eine Zinssenkung von aktuell 1,25 auf 1% erfolgen wird. Und dann haben wir also eine Zinssenkungsreige jetzt im September beim Euro, beim Dollar und am Schluss dann noch beim Franken. Also das ist die Erwartung. Jetzt jede Woche quasi eine Bestätigung für eine Erwartung hoffentlich. Dann können Sie dann entsprechend nachfragen, ob Überraschungen gewesen sind.
Gut, da sind wir gespannt. Schauen wir zum Schluss noch auf die Zeitwärtsbewegung von den Aktienmärkten. Das ist ja interessant, ich habe sie ja vorausgesagt. Sell in May and go away. Jetzt werden Sie wieder sagen, ich komme nicht raus, aber ich habe da recht gehabt. Sie schreiben mir im Newsletter, dass, ja, Sie sagen seit Juni, aber Ende Mai.
Ende Juni. Um den 20. Juni haben wir auf neutral gestellt. Also wir haben ja nicht verkauft, ja. Wir haben nur Gewinn mitgenommen, wo bis zum 20. Juni sich angehäuft haben, ja. Und haben jetzt eine neutrale Positionierung. Also wir sind immer noch exponiert bei Aktien. Also es ist uns lieber, es steigt. Aber wir haben jetzt gesagt, das macht jetzt keinen sehr starken Kursgewinn mehr bis Ende Jahr. Das ist im Moment unsere Ansicht.
Ich habe die Folge auch noch nicht fertigstellen. Spielt keine Rolle. Nein, also Sie sagen, ich mache ein bisschen Witzchen hier, ich komme wirklich nicht raus an der Börse. Es ist mehr einfach eine Börsenweisheit, ist bekannt, man soll im Mai gehen. Aber jetzt haben Sie festgestellt, oder, dass eigentlich Seitwärtsbewegung am Markt ist und wenn ich jetzt richtig interpretiere, was Sie für eine Konklusion ziehen, dann ist es wirklich eigentlich, dass nicht mehr viel läuft bis Ende Jahr, zumindest, dass wenn man jetzt Ende Juni gegangen wäre und bis jetzt nicht dabei gewesen wäre, dann hat man nicht verpasst.
Ja gut, also wir haben im Laufe vom Mai und im Laufe vom Juni evaluiert, was sind Bewertungen, was für gute Entwicklungen sind schon eingepreist. Eben die Zinssenkungen, die jetzt kommen, sind ja im Juni irgendwie schon in den Aktienkurs irgendwie einberechnet gewesen. Und nach Analyse von all diesen Faktoren haben wir halt gefunden, es ist jetzt schon sehr, sehr gut gelaufen, oder? Das war die Situation per Juni. Wir wären ja aber untergewichtet, wenn wir das Gefühl hätten, jetzt geht es wieder ab und man verliert jetzt wieder die Kursgewinne. Und das haben wir ja nicht signalisiert, sondern wir haben gesagt, wir glauben einfach, dass nicht mehr so wahnsinnig viel nach oben Luft ist. Deswegen möchten wir nicht so stark exponiert sein und wir haben auch erwartet, dass es mehr schwanken könnte im Laufe des Sommers. Was jetzt eigentlich mit dem Einbruch im August und jetzt ist auch wieder ein bisschen gewackelig an der Börse, sage ich jetzt einmal. Also von dem her sind wir relativ zufrieden, dass wir Ende Juni einen guten Teil der Gewinne mitgenommen haben.
Gut, allerletzte Frage von dieser Sendung. Wir haben noch den Trump, der antritt gegen Harris. Ja. Am 10. September, ist das heute? Was haben wir für ein Datum? Weiss es gar nicht. Morgen, gut.
Wie, es ist dann europäische Zeit, ist es dann Mittwochmorgen am 3. Am Morgen früh.
Okay, Sie schauen es?
Ich stehe nicht auf am Morgen um 3, aber ich schaue es dann sicher am Tag, am Mittwoch schaue ich dann.
Okay. Meine Frage ist, wie entscheidend könnte es sein, am nächsten Tag Börsen aufgehen?
Ja, es ist sicher ein wichtiges Ereignis, also für die Börsen glaube ich jetzt weniger, dass das jetzt schon so eine, also außer es gäbe jetzt so eine krasse Vorentscheidung, dass jetzt etwas komplett unerwartet und so ähnlich unerwartet wie wo der Biden quasi im direkten Duell mit dem Trump komplett irgendwie schlecht abgeschlossen. Ich habe es so damals gar nicht so schlimm gefunden. Ich habe das geschaut und gefunden, es ist von beiden nicht wahnsinnig viel Neues und Erhellendes gesagt worden, aber der Biden hat an gewissen Stellen, das ist eine alte Geschichte. Und jetzt, wenn das jetzt der Kamala Harris oder am Trump nicht gleich passiert, dann glaube ich, gibt es keine Vorentscheidung am Dienstagabend in den USA, beziehungsweise am Mittwochmorgen früh in Europa. Und in dem Sinn, glaube ich, bleibt das Rennen offen und die Börse wird das auch noch nicht als konklusive Evidenz von einem Vorentscheid sehen. Also das ist meine Einschätzung heute.
Gut, und wir werden noch genug Gelegenheit haben, über das Thema zu reden. Das war es von Prime Invest. Ganz herzlich danke, Marino, wie immer sehr spannend gesehen. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Danke Ihnen, Herr Keller. Merci vielmals.
Dann sehen wir uns am nächsten Montag wieder. Das war es von Prime Invest. Vielen Dank für euer Interesse. Abonniert den Podcast. Abonnieren, das ist möglich auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Dann habt ihr immer ein Update, einmal pro Woche, was an den globalen Finanzmärkten so läuft und was die Einschätzungen sind von einem profunden Kenner. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Woche. Auf Wiederhören.
Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.